Ende September wird auch in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Und die Umfragen deuten auf ein politisches Erdbeben hin. Die bisherigen Regierungsparteien CDU und SPD wären nach den aktuellen Zahlen nur noch die beiden kleinsten Fraktionen. Die AfD liegt derzeit bei 18%. Deren Spitzenkandidatin Christine Brinker hat bereits erklärt, sie garantiere, dass ihre Partei stärkste Kraft werde. Martin Müller-Mertens, der neben den Auf1-Nachrichten auch unser Berliner Studio leitet, beobachtet die politische Stimmung in der Hauptstadt für Sie. Martin, kann denn Christine Brinker ihre Garantie tatsächlich einbehalten? Wie schätzt du das ein?
Warten wir es mal ab. Also ich persönlich, wenn ich Christine Brinker oder irgendein anderer Parteiführer wäre, würde jetzt kein Wahlergebnis garantieren und mir dann nachher anhören lassen, du hast deine Garantie nicht eingehalten, weil du irgendwie knapp auf Platz 2 gekommen bist. Ja, das Berliner Abgeordnetenhaus, wir können uns mal ein Bild davon ansehen, ein sehr historisches Gebäude, war die zweite Kammer des preußischen Parlamentes, ja, der preußische Landtag, jetzt sitzt das Berliner Abgeordnetenhaus seit den 90er Jahren da drin. Und in diesem Gebäude werden nach jetzigem Stand Linke und Grüne, die stärksten Fraktionen mit 20% und 19%, dann 18%, du hast gesagt, die AfD und die Regierungsfraktion SPD und CDU, die muss man schon fast gar nicht mehr erwähnen. Die gehen jetzt so langsam auf die Einstelligkeit zu. Aber nochmal zu Christine Brinker. Es ist ja interessant. Also 18% AfD in Berlin, kann man sagen, ja, was ist das, wenn woanders 40%? Aber Berlin ist eine Stadt, wo in weiten Teilen die AfD so langsam über die 5%-Hürde kommt. Bei der letzten nachgeholten, die musste ja wiederholt werden, Abgeordnetenhauswahl, gab es tatsächlich eine Wahlleiterin im grünen Bezirk Prenzlauer Berg, die war ganz überrascht, weil erstmals die AfD bei ihr über 5% gekommen ist. Dann gibt es aber Gebiete, Außengebiete, da werden sie wahrscheinlich Marzahn-Hellersdorf, vielleicht sagt jemand was, das ist ein großer Neubaubezirk, da wird die AfD wahrscheinlich 50% bekommen. Und das in der Mitte ergibt dann irgendwie so diese 18, vielleicht 20, 21, was Brinker hofft. Das zeigt, dass die Entwicklung, die wir in den Flächenländern haben, vor allem im Osten, aber mittlerweile auch im Westen, dass die jetzt auch in den Großstädten ankommt, dass sie sich so von der Peripherie in die Zentren hineinfrisst. Und insofern sehen wir auch da einen Qualitätssprung. Aber nochmal, garantieren würde ich für nichts.
Ja, das ist immer hochgepokert dann, ja, ne? Ja. Das stimmt, ja. Denkt nun man jetzt mal an die SPD und die CDU in Berlin, dann fallen einem ja fast schon legendäre Namen ein, ja. Etwa Ernst Reuter, Willy Brandt oder eben Eberhard Diepgen, ja, zu seiner Zeit. Nun könnten sich beide Partner, Parteien meine ich, einen Rahmen um den letzten Platz liefern, ja. Ist Berlin damit, kann man sagen, ein Brennglas für den Zusammenbruch des heutigen Parteiensystems? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, ist eine gute Frage. Also Berlin ist sicherlich kein Katalysator, weil es ja ein bisschen hinterherkommt. Mhm. Aber Berlin zeigt eben, dass das auch wirklich in den Großstädten, in den urbanen Gegenden mittlerweile etwas sich aufbaut, eine neue Polarisierung sich aufbaut, wo so diese alte, vergehende, verwelkende halbbürgerliche Mitte, und da nehme ich auch die SPD in Berlin mit rein, die inhaltlich von der CDU gar nicht so weit entfernt war, dass die jetzt einfach vergehen, dass die sozusagen mit ihrer Kraftlosigkeit des von ihnen repräsentierten Systems mit vergehen. Und dann hast du auf der einen Seite die AfD, die sich aufbaut, und du hast auf der anderen Seite, und das weiß man in Berlin noch nicht so ganz genau, ob es jetzt die Linke oder ob es die Grünen sein werden, die dann auf Platz 1 kommen. Aber wenn man sich zum Beispiel mal die Linke anschaut, die sich ja in den letzten anderthalb Jahren als eigentlich der parlamentarische Parteiarm der Antifa- und NGO-Bewegung organisiert hat, deren Berliner Spitzenkandidaten Elif Araib ein bisschen wirkt wie die lokale Version von Heidi Reichenegg, ja, man erinnere, auf die Barrikaden im Bundestag, dann sehen wir, dass diese Situation sich jetzt in Berlin eigentlich auch wieder abbildet. Und das heißt, dass das, was SPD und CDU jetzt passiert, was natürlich auch aktuelle und lokale Gründe haben, aber eben nicht nur, dahinter steht das allgemeine Vergehen dieser Parteien.
Hm. Ja, das haben wir in der Vergangenheit ja immer wieder an der einen oder anderen Stelle beobachtet, ne, was du gerade gesagt hast. Wir erinnern uns natürlich auch noch legendär an unseren ehemaligen Außenminister Joschka Fischer, der alte Steinewerfer aus der 60er-Bewegung. Ja. Also auch da sind natürlich Karrieren auch dann doch entstanden. Ja.
Sind sie, wobei natürlich Fischer in einer Situation war, wo die SPD noch, glaube ich, 41% hatte und er hatte 6. Also jetzt hat sich das nicht umgedreht, aber das Verhältnis erster, zweiter zwischen SPD und Grün hat sich umgedreht.
Ist ein ganz anderes, ja, das stimmt. Der regierende Bürgermeister, also der Berliner Regierungschef Kai Wegner, sorgt ja jetzt erneut für, ich sag mal, Negativschlagzeilen. Es geht um den großen Stromausfall im Januar, woran wir uns ja noch erinnern, meine Damen und Herren. Inzwischen gibt es neue Hinweise, dass Wegner über sein eigenes Handeln in diesen Tagen gelogen hat. Ja, und zwar noch ja weitreichender als bislang bekannt. Was ist denn da genau was passiert?
Also, dass er gelogen hat, das wusste man schon, aber wir haben auch schon darüber berichtet bei Auf Einsicht fast vor einem halben Jahr. Aber es kommen immer mehr Details und immer mehr der Dimension dieser Lüge kommen ans Licht. Er selber hatte ja damals gesagt, er habe den ganzen Tag ab 8.08 Uhr schweißüberströmt und hektisch am Telefon verbracht, um diese schreckliche Lage für 100.000 Berliner irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Dann hört man, er war Tennis spielen, mutmaßlich mit seiner Freundin, der Bildungssenatorin. Der Tagesspiegel behauptet, vielleicht war es auch eine andere Frau, das weiß ich jetzt nicht. Und mittlerweile kommt heraus, das erste Telefonat, das er geführt hat, war, glaube ich, 12.45 Uhr oder 13.45 Uhr. Also der Mann hat gar nichts, vielleicht hat er Nachrichten geschrieben. Es geht da wirklich um Telefonate. Aber er hat sich, obwohl er das ja gewusst haben muss, was in der Stadt passiert ist, der wohnt übrigens in der Nähe von diesem Stromausfallgebiet. Er hat offenbar nichts gemacht und er hat das Parlament, die Öffentlichkeit, seine eigene Verwaltung darüber belogen. Und er hat die Behauptung, dass er seit 8.08 Uhr telefoniert hätte, soweit ich das weiß, auch nicht von seiner Presseabteilung verbreiten lassen, sondern von einer Anwaltskanzlei mit dem Unterton, wer was anderes berichtet, der wird von mir verklagt. Obwohl er also wusste, dass er nicht telefoniert hat, hat er Medien damit mit rechtlichen Schritten dafür gedroht, wenn sie die Wahrheit berichten. Die SPD soll heute schon den Rücktritt oder diese Woche schon den Rücktritt gefordert haben. Ich gehe mal davon aus, die CDU wird jetzt nicht 2 Monate vor der Wahl ihren Spitzenkandidaten rausschmeißen, aber ja, vielleicht wäre es besser. Für die CDU.
Möglich ist alles, aber wir werden sehen. Ja, trotzdem wurde Wegner ja erst vor wenigen Wochen mit großer Mehrheit dann erneut zum Spitzenkandidaten gewählt. Auf dem Parteitag wagte lediglich ein Delegierter den offenen Widerspruch. Ne? Und der 85-jährige Wolfram Wickert, ja, in welchem Zustand befindet sich denn die Berliner CDU jetzt momentan? Wie kannst du da eine Einschätzung geben?
Absurdes, gespenstisches Schauspiel war das, dieser Parteitag, wo dieser Wegner intronisiert wurde, der Woke Wegner, wie man ihn in Berlin nennt. Und tatsächlich ein 85-Jähriger war notwendig, um mal zu sagen, Kai, vielleicht ist nicht alles so, wie du dir halluzinierst. Vielleicht sind wir doch in einer etwas anderen Situation, als ihr glaubt, in eurer Blase, in die ihr abgehoben seid. Die Berliner CDU, früher lief das unter dem Stichwort Großstadt-CDU oder Hauptstadt-CDU, war im Grunde merkelisiert, bevor Merkel Bundeskanzlerin wurde. Also dieser ganze Kurs, den wir dann auch auf Bundesebene sehen, der ist in Berlin eigentlich ab dem Jahr 2000 vorgeschrieben worden. Und das, damit ist eben auch der Niedergang irgendwann vorgeschrieben worden. Ich kann nur sagen, diese Partei ist im Grunde am Ende. Ja, sie hält sich noch in einigen Stadtteilen, wo so die Steuerberater und Anwälte und Zahnärzte noch nicht gemerkt haben, dass es das Jahr 2015 gab, weil in ihren Villenvierteln es das wahrscheinlich auch wirklich nicht gab. Das ist aber alles. Die werden jetzt runterfahren im Fahrstuhl mit Wegner noch mehr. Es gibt allerdings auch noch eine andere These und denke, das wird auch eine Rolle spielen. Die Berliner CDU hat ihre Macht vor allem in den Bezirks, also in den Lokalverbänden. Und da gibt es einige Bezirksfürsten, die sagen, wenn wir die Wahl sowieso verlieren, dann opfern wir lieber mal den Wegner und danach räumen wir ihn ab, anstatt jetzt jemanden zum Kandidaten zu machen, den wir dann leider auch aufgeben müssen. Ein bisschen Taktik kann also auch eine Rolle spielen.
Und könnte so eine Art Bauernopfer werden dann vielleicht auch.
Hat sich auch selbst dazu gemacht.
Mhm. Im Moment deutet ja vieles auf eine Regierung aus Linken, Grünen und SPD in Berlin hin. Entweder ja unter der Führung der Linken Elif Erayb, den Namen haben wir gerade eben schon von dir gehört, oder eben des Grünen Werner Graf. Oder ist am Ende dann doch noch eine, naja, Überraschung möglich und Kai Wegner bleibt im Amt? Also
nach den jetzigen Umfragen wird er nicht im Amt des regierenden Bürgermeisters bleiben. Da müsste jetzt schon wirklich göttliche Hilfe eingreifen. Aber die Frage ist, ob diese Gewissheit, das wird jetzt rot-rot-grün, grün-rot-rot, egal in welcher Kombination, da wäre ich mir tatsächlich auch nicht so sicher. Warum? Weil Werner Graf hat schon durchblicken lassen, er hat es fast deutlich gesagt, dass er mit den Linken nicht will. Offiziell, weil sie antisemitisch seien. Ich vermute aber, es gibt einen anderen Grund. Ich hatte ja vorhin beschrieben, diese Metamorphose der Linken von einem Funktionärsmachtapparat zu seinem parlamentarischen Arm der Antifa. Wenn wir uns die Wahllisten, die Bezirkslisten ansehen, also jeder der 12 Bezirke hat eine eigene Liste, darum ist es relativ schwierig, das auszurechnen. Aber wir sehen jetzt schon, 2/3 der Linksfraktion wird aus Leuten bestehen, die bisher nicht im Parlament waren. Alle erfahrenen Leute, Senatserfahrung, Fraktionserfahrung, selbst Anne Helm, das ist ja auch so ein Antifanal, die bisher Fraktionsvorsitzende war, werden gehen. Die Neuen, das ist so größtenteils Antifa-queer-aktivistische Bewegung. Und ich glaube, dass Werner Graf sich einfach fragt, was kommen da für Leute? Kennen die sowas wie Koalitionsdisziplin? Kann ich mich irgendwie auf die verlassen? Was machen die am Ende in diesem Gebäude, also im Abgeordnetenhaus? Und sagt, dann setzen wir mal doch lieber auf die CDU. Insofern kann es sein, dass die CDU tatsächlich in der Regierung bleibt, wenn es denn für diese Konstellation ausreicht. Ob das der CDU dann am Ende hilft, in einem Bündnis mit SPD und unter Führung der Grünen noch mal 5 Jahre so verschärft weiterzumachen, wie Wegner das jetzt getan hat. Aber gut, CDU geht jetzt vielleicht auch unter 5%.
Das werden wir natürlich für Sie beobachten, meine Damen und Herren. Also auch Ende September wird ein neues Abgeordnetenhaus in Berlin gewählt. Und wir von Auf 1 werden Sie darüber natürlich dann auch auf dem Laufenden halten. Und ich bedanke mich recht herzlich an unseren Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens auch für diese Einblicke.
Danke.